Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Was ist von Abgeordnetenbriefen zu halten, die sinnflutartig verschickt worden sind, um die Zustimmung zu den Grundgesetzänderungen der Autobahnprivatisierung zu erklären? Von Karl Wasmuth. Verantwortlich Albrecht Müller. Nachdem wir beobachtet hatten, dass vor allem sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete das Land mit Erklärungsversuchen zu ihrem Abstimmungsverhalten vom 1. Juni überfluteten, baten die Nachdenkseiten den Fachmann Karl Wasmuth um eine Begutachtung dieser Briefe und Mails. Hier folgt sein Text. Danke vielmals dafür. Wenn Sie nach Lektüre dieser einschlägigen Analyse immer noch Zweifel daran haben, dass die Mails der Täuschung darüber dienen, was die Entscheidungen vom 1. Juni für die Möglichkeiten zur weiteren de facto Privatisierung bedeuten, dann sollten Sie sich beim zuständigen Minister erkundigen. Dies hat stellvertretend für alle, die gerne wissen würden, wo es nach den Grundgesetzänderungen lang geht, der Verkehrsexperte der Linkspartei Herbert Behrens getan. Des Verkehrsministers Dobrindts Antwort ist eindeutig. Schauen Sie sich bitte dieses Video an, verlinkt auf unserer Website, wenn Sie nach Lektüre des Textes von Karl Wasmuth noch eine amtliche Versicherung brauchen. Am 1. Juni 2017 verabschiedete der Deutsche Bundestag ein Paket aus 13 Grundgesetzänderungen und 19 Begleitgesetzen. Kern des Vorhabens war die Autobahnprivatisierung. Einen Tag später, am 2. Juni, bestätigte der Bundesrat das Paket im Eilverfahren und einstimmig. Die Länder geben mit dem Vorhaben zwar alle Kompetenzen im Bereich der Autobahnen ab, erhalten aber ab 2020 jährlich 9,75 Milliarden Euro. Diese Doppelabstimmung war der Startschuss für den umfangreichsten Privatisierungsprozess in Deutschland seit dem Börsengang der Deutschen Telekom. Im Vorfeld der Abstimmung hatten tausende Menschen die Abgeordneten und die Parteispitzen angeschrieben und ihrer Besorgnis über die Privatisierung Ausdruck verliehen. Allein Lammert hat nach Angaben seines Büros über 2000 E-Mails enthalten. Martin Schulz muss mehrere hundert Schreiben bekommen haben. In vielen Schreiben waren auch Fragen enthalten. Was haben die Abgeordneten und die Parteispitzen mit diesem außergewöhnlichen Engagement ihrer potenziellen Wähler und Wählerinnen gemacht? Lammert stimmte am Ende mit Nein als einziger Abgeordneter der CDU. Aus der SPD stimmten 32 Abgeordnete mit Nein bei einer Enthaltung und 8 nicht abgegebenen Stimmen. Das bedeutet, die große Mehrheit der Abgeordneten der Großen Koalition winkten das Vorhaben mit durch. Die Bürgerbedenken wurden ignoriert. Martin Schulz antwortete niemandem. Er ließ das Team Direktkommunikation im SPD-Parteivorstand eine Standardantwort verschicken. Auch viele Abgeordnete bedienten sich teilweise oder vollständig bei vorgeschriebenen Texten. Diese Textbausteinantworten wurden nun nach der Abstimmung massenhaft verschickt. Wie den Bürgerinnen und Bürgern das Wort abgeschnitten wurde. Der Umgang der Politik mit den Schreiben und Fragen der Menschen vor der Abstimmung zur Autobahnprivatisierung offenbart eine tiefe Krise unserer Demokratie. Der fraglos größte Skandal im Skandal ist dabei, dass die Politik in diesem Verfahren die Gründe für ihre Entscheidung nach der Abstimmung kundtat. Damit wurde den Menschen jede Möglichkeit genommen, zu diesen Gründen Stellung zu nehmen oder sogar einzelne Abgeordnete davon in Kenntnis zu setzen, dass darin manches für sie wenig überzeugend ist. Durch die extreme Verkürzung aller Fristen wurden die Menschen faktisch wie kleine, und das bedeutet unmündige, Kinder behandelt. Sie durften ihre Bedenken äußern, das ließ sich nicht verhindern, aber man diskutierte nicht mit ihnen. Eine Begründung nach der Entscheidung ist keine Diskussion, sondern eine Rechtfertigung. Textbausteine statt individueller Begründung einer Gewissensentscheidung. Auch dass massenhaft Standardantworten verschickt wurden, ist empörend. Zwar ist es üblich, dass Fraktionen Standardantworten verschicken, in diesem Fall offenbart es aber ein enormes Demokratiedefizit. Denn es handelt sich nicht um ein einfaches Gesetz, sondern um einen folgenreichen Eingriff in die Verfassung und die massive Privatisierung der Daseinsvorsorge. Viele Abgeordnete waren offensichtlich nicht in der Lage, zu diesen Fragen eine eigene Meinung zu entwickeln und sie eigenständig zu vertreten. Die Kürze der Zeit gilt dabei nicht als Ausrede, denn diese Zeitnot haben die Wählerinnen und Wähler nicht zu verantworten. Im Gegenteil, trotz der enormen zeitlichen Dichte hatten ja so viele Menschen sofort geschrieben. Sie hatten kaum Zugang zu den tatsächlich zur Abstimmung stehenden Gesetzentwürfen, aber haben durch ihr eigenes Engagement und Recherchen die schlechte Informationslage versucht auszugleichen. Es wäre daher den Abgeordneten ein leichtes gewesen zu sagen, ich kann in dieser Frage nicht abstimmen, ich habe noch 30 engagierte Zuschriften zu beantworten, die ich ernst nehme. Hätten das alle Abgeordneten offen bekannt, hätte die Abstimmung leicht verschoben werden können. Parteien wurden ihrer in der Verfassung vorgegebenen Rolle nicht gerecht. CDU, CSU und SPD haben es sich in ihrer Rolle als Parteien zu leicht gemacht. In Artikel 21 Grundgesetz steht zu den Parteien, Zitat, ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen, Zitat Ende. Funktioniert die innere demokratische Ordnung noch? Die Autobahnprivatisierung steht ebenso wenig im Koalitionsvertrag wie die Grundgesetzreform als Ganzes. Es gibt auch keine Parteitagsbeschlüsse dazu, Beispiel SPD. Bei der SPD lagen für den letzten Bundesparteitag im März Anträge gegen die Autoprivatisierung vor, wurden aber nicht behandelt. 33.000 Genossinnen und Genossen haben einen Aufruf gegen die Autobahnprivatisierung unterschrieben, das sind mehr als 7% der Mitglieder. Nichts davon floss in die Gremien der SPD ein. Aber auch das steht im Grundgesetz, Zitat, die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit, Zitat Ende. Diese besondere Rolle begründet ja, warum es eine Parteienfinanzierung aus Steuergeldern gibt und Parteien auch sonst eine herausragende Rolle im demokratischen System genießen. Der Mitwirkung an der politischen Willensbildung wurden die Parteien im vorliegenden Fall fraglos nicht gerecht. Von Angela Merkel ist zu diesem Thema nur bekannt, dass sie sich wünschte, dass man mit dem Thema bald zu einem Ende käme. Martin Schulz hat es sogar geschafft, zum wichtigsten Vorhaben der Großen Koalition dieser Legislaturperiode kein einziges Wort öffentlich zu äußern. Auch jenseits der Parteispitzen gab es weder Publikationen noch öffentliche Veranstaltungen, denen man zugestehen könnte, in relevanter Größenordnung etwas zur politischen Willensbildung zum Thema beigetragen zu haben. Wie steht es nun mit den Rechtfertigungen, die das Ja zur Privatisierung begründen sollen? Dazu soll nachfolgend eine detaillierte Betrachtung angestellt werden. Da vor allem SPD-Abgeordnete geantwortet haben, werden nachfolgend zuerst die Argumente aus der SPD besprochen. Das Ringen um den Begriff Privatisierung. In zahlreichen Antworten wird bestritten, dass privatisiert wurde. Das ist insofern von Bedeutung, als Privatisierung der Schlüsselbegriff der Debatte war. Wegen der Gefahr von Privatisierung wurde angeblich der ursprüngliche Gesetzentwurf ganz maßgeblich korrigiert, beziehungsweise sogar um 180 Grad gedreht, Bettina Hagedorn, SPD. Nun ergab sich aber das Problem, dass die Autobahnreform weiterhin eine grundgesetzlich veranlasste formelle Privatisierung ist. Also wurde folgende Umdeutung versucht. Zitat: Die neue Gesellschaft wird als GmbH errichtet und damit als juristische Person des privaten Rechts. Dies ist jedoch keineswegs als Privatisierung zu verstehen. Zitat Ende, Team Direktkommunikation, SPD-Parteivorstand in seiner Standardantwort. Gesteht man das zu, kann natürlich triumphiert werden. Zitat: Nunmehr haben wir die Privatisierung effektiv verhindert. Zitat Ende, Christine Lambrecht, MdB, SPD, nach der Abstimmung. Was denn nun? Gibt es tatsächlich eine Privatisierung, die keine ist? Ist der Begriff Privatisierung unklar und missverständlich? Privatisierung kann tatsächlich verschiedene Formen haben. Formelle Privatisierung, funktionale Privatisierung, materielle Privatisierung, Vermögensprivatisierung. Die Auswirkungen sind nicht identisch, aber gemeinsam ist, es ist immer Privatisierung. Mit der Grundgesetzänderung wird die Autobahnverwaltung ins Privatrecht überführt, in eine GmbH, die später sogar in eine AG umgewandelt werden kann. Das ist eine formelle Privatisierung. Man mag das mögen oder nicht, für harmlos oder gefährlich halten, der Versuch, den Begriff Privatisierung nach der Abstimmung umzudefinieren, dient aber fraglos dem Ziel, Abstimmungsverhalten und zuvor gegebene Versprechen sprachlich in Einklang zu bringen. Der Verfassungsrechtler Professor Christoph Degenhardt hat über 300 Veröffentlichungen im Bereich des Staatsrechts verfasst. Mindestens ein Buch von Degenhardt steht bei fast jedem Jurastudenten im Regal. Degenhardt sagte wenige Tage vor der Abstimmung mit Blick auf die letzten Änderungen an den Gesetzentwürfen, Zitat, es handelt sich hier um eine formelle oder Rechtsform Privatisierung, die auf der Projektebene Effekte einer materiellen Teilprivatisierung haben könnte. Zitat Ende. Eat this, SPD. Es ging nie um den puren Asphalt. Etwas vorsichtiger, aber in gleicher Absicht sind Äußerungen, die sich nur auf die Autobahnen beziehen. So schreibt der Bundesrechnungshof in seinem letzten, hochproblematischen Gutachten, Zitat, darüber hinaus ist jegliche Privatisierung der Bundesautobahnen ausgeschlossen. Zitat Ende. Beim Bundesrechnungshof, BRH, gibt es offenbar Juristen, die Bücher von Degenhardt gelesen haben. Für viele Nicht-Juristen und die Presse war stets recht verallgemeinernd die Privatisierung der Autobahnen das Problem, oder nicht? Flugs interpretierten viele Abgeordneten die BRH-Aussage als Bestätigung der eigenen Sicht, Privatisierung wäre gänzlich ausgeschlossen bzw. zurückgedrängt. Zitat. Manche Kritiker und manche Kampagne hat absurderweise gerade uns als SPD in den letzten Wochen unterstellt, mit den Grundgesetzänderungen würden wir die Türen für eine Privatisierung öffnen. Das Gegenteil ist richtig. Wir schließen Türen, die bislang offen standen. Dies bestätigt uns auch der Bundesrechnungshof, der das Gesetzgebungsverfahren mit mehreren Berichten begleitet hat. Zitat Ende, Johannes Kahrs, MdB, SPD, nach der Abstimmung. Tatsächlich ist die Privatisierung der Autobahnen im Wortsinn, das heißt in Form eines Verkaufs der zugehörigen Grundstücksfläche und der Fahrbahnstrecke, ausgeschlossen. Aber damit ist nicht die Privatisierung im Bereich der Autobahnen ausgeschlossen, um die es geht. Um die Verwaltung, den Betrieb, den Neu- und Ausbau und um all die Gelder aus Steuern und Gebühren, die dafür aufgebracht werden. Dazu der Privatisierungskritiker Werner Rügemann, Zitat, die Privatisierung der Autobahnen überall in der EU läuft anders. Die private Gesellschaft kann so viele ÖPP-Verträge vergeben, wie sie will, neue Autobahnen in Auftrag geben, Kredite aufnehmen, Staatszuschüsse bekommen, Tochtergesellschaften gründen, Aufträge in Saudi-Arabien oder sonst wo suchen und so weiter. Die Investoren legen ja sowieso keinen Wert darauf, die Autobahnen zu kaufen. Das ist nirgends in der EU der Fall, auch nicht in Frankreich, Spanien und Italien, wo es die privaten Mautautobahnen schon länger gibt. Der französische Baukonzern Vinci verdient jährlich 6 Milliarden Euro mit dem Betrieb von Autobahnen, vor allem in Südfrankreich. Der hat noch nie auch nur einen Zentimeter Autobahn gekauft. Zitat Ende. In Autobahnen, hohe Risiken für Steuerzahler und Autofahrer, Deutsche Wirtschaftsnachrichten, 6.06.2017. Es wurde also eine Art Polittheater aufgeführt. Wolfgang Schäuble täuschte im vergangenen Jahr an, die Autobahnen inklusive Asphalt teilweise verkaufen zu wollen. Die SPD durfte hineingrätschen und möchte nun dafür bejubelt werden. Wen schert es da, dass der Ball nun doch im Privatisierungstor gelandet ist? Es war doch eine so schöne Aktion der SPD. Sind ÖPPs keine Privatisierung? Der konkrete Weg, auf dem Autobahnprivatisierung stattfindet, sind öffentlich-private Partnerschaften. Vor dem Hintergrund des SPD-Versprechens, Privatisierung verhindern zu wollen, bekommt diese Privatisierungsform besondere Bedeutung. Und entsprechend gibt es auch hier Umdeutungsversuche. Zitat: Häufigster Kritikpunkt ist, dass durch die Möglichkeit einzelner ÖPP-Projekte eben doch die Privatisierung ermöglicht würde. Hierbei muss zunächst klargestellt werden, dass öffentlich-private Partnerschaft nicht mit Privatisierung gleichzusetzen ist. Zitat Ende, Team Direktkommunikation, SPD-Parteivorstand in seiner Standardantwort. Öffentlich-private Partnerschaften können viele Formen annehmen. Betreibermodell, Build-Operate-Transfer oder Bot-Modell, Erwerber-, Inhaber- oder Leasing-Modell, Miet-, Vertrags- oder Contracting-Modell und noch weitere. Allen ist eines gemeinsam. Es handelt sich dabei um Privatisierung, in diesem Fall um funktionale Privatisierung. Da beißt die Maus keinen Faden ab, auch die SPD-Maus nicht. Vor diesem Hintergrund könnte man sich schon etwas erhitzen, wenn man folgende Rechtfertigung liest. Zitat: Da ich gegen eine Privatisierung der Autobahn, der Gesellschaft und Tochtergesellschaften bin, habe ich mit Ja gestimmt. Zitat Ende, Christine Lambrecht, MdB, SPD, nach der Abstimmung. Die Privatisierung der Autobahnen ist seit jeher und auch heute noch grundgesetzlich ausgeschlossen. Eine Autobahngesellschaft und Tochtergesellschaften, die privatisiert werden können, gibt es bisher nicht. Erst durch das Ja von Frau Lambrecht und ihren Kolleginnen und Kollegen in der SPD, CDU und CSU wird Privatisierung im Zusammenhang mit unseren Autobahnen möglich. Die Erfindung der Netz-ÖPPs. Es zeichnet sich in der Debatte bereits ab, dass die Umdeutung von ÖPP zu etwas anderem als Privatisierung nicht ganz klappen könnte. Für diesen Fall gab es offenbar einen Plan B. Plan B bestand in der kurz vor der Abstimmung vorgeschlagenen Regelung, Netz-ÖPPs grundsätzlich auszuschließen. Zitat: Die Monitorsendung vom 27. April 2017 ist vor allem deswegen sehenswert, weil darin der CDU-Fraktionschef Volker Kauder sowie CSU-Verkehrsminister Dobrindt ankündigen, dass CDU-CSU einer von der SPD geforderten Grundgesetzänderung zur Verhinderung dieser Privatisierung durch die Hintertür nicht zustimmen werden. Aber genau das hat die SPD jetzt gegen massiven Widerstand der Union durchgesetzt. Jetzt können wir verkünden, versprochen, gehalten. Das Verbot von funktionaler Privatisierung bei Teilnetz-ÖPP kommt ins Grundgesetz und wird somit verfassungsrechtlich festgeschrieben. Zitat Ende, Bettina Hagedorn, SPD, nach der Abstimmung. Implizit gesteht Frau Hagedorn hier ein, dass ÖPPs eine Privatisierungsform sind, und zwar eine so gefährliche, dass es erheblicher Schutzmaßnahmen bedarf. Gleichzeitig wird den bisherigen ÖPPs etwas relativ Neues und vorgeblich viel Größeres, die Teilnetz-ÖPPs, an die Seite gestellt. Einzel-ÖPPs sollten gegenüber diesem Schreckensgespenst offenbar harmlos aussehen. Allerdings gibt es Netz-ÖPPs weltweit nirgendwo. Sie zu verbieten ist ungefähr ein so großer Erfolg wie ein Verbot von UFOs. Die nun als harmlos ausgegebenen Einzel-ÖPPs sind hingegen die grassierende Privatisierungsform und genau die werden durch die formelle Privatisierung erst so richtig von der Kette gelassen. Wegen angeblicher Geschäftsgeheimnisse kann die Gesellschaft jede Transparenz verhindern. Der Bundestag muss künftig nicht mehr zustimmen. Die Kontrolle durch die Länder entfällt vollständig. Auch die Kontrolle durch den Bundesrechnungshof wird erheblich erschwert. Frau Hagedorn behauptet dagegen, die funktionale Privatisierung, unter die ja ÖPPs fallen, wurde ausgeschlossen. Zitat: Eine funktionale Privatisierung durch die Übertragung eigener Aufgaben der Gesellschaft auf Dritte, zum Beispiel durch Teilnetz-ÖPP, wird ausgeschlossen. Zitat Ende, Bettina Hagedorn, SPD, nach der Abstimmung. Es stimmt einfach nicht, dass funktionale Privatisierung zum Beispiel ausgeschlossen wird. Die funktionale Privatisierung würde, wenn die neue Regelung überhaupt greift, was zweifelhaft ist, nur für Teilnetz-ÖPP ausgeschlossen, sie wird ansonsten aber erlaubt. Das ist doch ein fundamentaler Unterschied. ÖPP und andere Formen funktionaler Privatisierung werden erleichtert und somit gefördert statt ausgeschlossen. Hilfsweise. ÖPP gibt's doch schon. Dass ÖPPs nicht ausgeschlossen wurden, wissen wiederum auch die Abgeordneten. So wurde einfach gesetzlich hinzugefügt, dass ÖPPs über 100 Kilometer Länge ausgeschlossen seien. Die nächste Stufe der Argumentation lautet also zum Beispiel, Zitat, die erreichte Begrenzung auf Teilstücke ist aber ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem bestehenden Rechtsrahmen, denn nun werden ÖPP zum ersten Mal eingeschränkt. Wir schließen Türen für Privatisierung, die bislang offen standen. Zitat Ende. Sven Schulz, SPD, nach der Abstimmung. Die genannte Einschränkung ist, wie oben bezüglich der Netz-ÖPP bereits geschildert, wirkungslos. Sie wirft ein viel zu grobmaschiges Netz über die ÖPPs. Und sie verschweigt, dass durch die Vereinfachung von ÖPP über die formelle Privatisierung in Menge und Volumen zu mehr ÖPPs und noch dazu zu noch weniger kontrollierten ÖPPs führen kann und wird. Was die Menschen aufregt, ist ja nicht der Begriff ÖPP und zumeist nicht einmal das Wort Privatisierung. Es ist die Sorge, dass noch mehr Steuergelder und Gebühren aufgewandt werden müssen, ohne adäquaten Gegenwert, ohne die künftige Möglichkeit einer effektiven Kontrolle durch Parlamente oder sonst jemanden. An dieser Stelle kommt die nächste Stufe der Argumentation. ÖPP würde es kaum noch geben, weil es sich künftig nicht mehr rechnet. Zitat: Es ist vielmehr so, dass wir die Privatisierung effektiv verhindern, dass Einzelprojekte ÖPPs zwar weiter erlaubt sein werden, wie bei der österreichischen Autobahnen- und Schnellstraßenfinanzierungsaktiengesellschaft, kurz ASFIN AG, dass die bestehenden Fehlanreize, laut Bundesrechnungshof, innerhalb der Auftragsverwaltung pro ÖPP aber aufgehoben werden, weil es in einer Bundesautobahngesellschaft betriebswirtschaftlich unattraktiv wird, wie in Österreich, solche ÖPP-Projekte unter 100 Kilometer künftig in dem Umfang zu machen, wie Ramsauer und Dobrindt es in den letzten 11 Projekten ohne Parlamentsbeteiligung gemacht haben. Zitat Ende. Bettina Hagedorn, SPD, nach der Abstimmung. Hervorhebung im Original. Es scheint offenbar kaum einen Abgeordneten zu stören, dass die Argumente der jeweils nächsten Ebene denen der vorausgegangenen Ebene widersprechen. Es wird nach dem juristischen Prinzip vorgegangen, hilfsweise möglichst alle greifbaren Argumente vorzutragen. Dabei wird außer Acht gelassen, dass es anders als bei der Verteidigung eines Straffälligen vor Gericht auch um Glaubwürdigkeit geht. Kurz gefasst lautet die Argumentationskette wie folgt. ÖPPs sind keine Privatisierung. Falls das nicht stimmt und ÖPPs funktionale Privatisierung sind, funktionale Privatisierung wird ausgeschlossen. Falls das doch nicht so im Grundgesetzentwurf steht, funktionale Privatisierung per ÖPP werden grundsätzlich zumindest begrenzt. Falls diese Begrenzung nicht ausreicht oder nicht funktioniert, große ÖPPs werden einfach gesetzlich begrenzt. Falls das nicht klappt, um ÖPPs einzuschränken, das Anreizsystem wird so ausgestaltet, dass keiner mehr ÖPPs machen will. Wer diese Abfolge so vorträgt, gesteht dreimal ein, haltlose Behauptungen aufgestellt zu haben. Und auch die letzte Ebene trägt nicht. Man muss die Abgeordneten fragen, weswegen die bisherigen Fehlanreize, die ja dazu geführt haben, dass Frau Hagedorn und die ganzen Regierungsfraktionen in zahlreichen Haushaltsbeschlüssen ÖPP zugestimmt haben, entfallen, wenn die Parlamentsbeteiligung künftig entfällt. Die generelle Nachteilhaftigkeit von ÖPP ist ja nicht erst seit wenigen Wochen bekannt. Ganz abgesehen davon verfällt hier der Gesetzgeber aufs Glauben und Hoffen, statt etwas gesetzlich zu regeln und parlamentarisch zu kontrollieren. Resümee aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger. Die Bürgerinnen und Bürger, die die Gefahr der Privatisierung sahen, hatten Recht. Die als Privatisierungsbremsen und Schranken bezeichneten Änderungen verhindern die Privatisierung nicht, im Gegenteil. Es wird teuer, intransparenter und künftig schlechter kontrollierbar. Negative Folgen der Reform werden von den Abgeordneten kleingeredet oder geleugnet. Es handelt sich bei diesem Konzert der Antworten um Wählertäuschung großen Stils. Es gibt gut gemachte und ganz offenbar umfangreiche vorbereitete Täuschungen wie die der Netz-ÖPPs, Kämpfe um Begrifflichkeiten wie bezüglich der Leugnung, dass die Umwandlung in eine GmbH eine formelle Privatisierung wäre, bis hin zu Behauptungen ohne auch nur den Versuch eines Belegs. Dabei wollen SPD-Abgeordnete angeblich kein ÖPP. Zitat: Persönlich hätte ich mir noch mehr vorstellen können, nämlich den vollständigen Ausschluss von öffentlich-privaten Partnerschaften, ÖPP. Zitat Ende, Sven Schulz, SPD, nach der Abstimmung. Schulz will ÖPP also angeblich nicht, gehört aber zur Regierungsfraktion und befördert durch seine Zustimmung deswegen ÖPP. Liest man die Begründung, könnte man meinen, Schulz wäre in der Opposition. Zitat: Dafür, für den vollständigen Ausschluss von ÖPP, fehlt jedoch die nötige Zweidrittelmehrheit zur Änderung des Grundgesetzes. Zitat Ende, Sven Schulz, SPD, nach der Abstimmung. Es handelt sich also um einen Fall von Doppelmoral. Für 13 Grundgesetzänderungen ist eine Zweidrittelmehrheit vorhanden, auch für ein Vorhaben, das nur eine recht schwache Begründung hat. Die Hoffnung, dass eine Zentralisierung den Autobahn effizienter machen würde. Für die rechtswirksame Verhinderung von weiteren oder sogar zunehmenden Privatisierungen via ÖPP ist diese Mehrheit nicht vorhanden. Es werden Krokodilstränen geweint. Daran ist zu sehen, was auch immer CDU, CSU und SPD ausgehandelt haben, im Sinne der Bürgerinnen und Bürger war es nicht. Man sieht auch, eine noch so vehement vertretene Position der SPD ist in der praktischen Politik keinen roten Heller wert. Sie wird ohne Wimperzucken geopfert. Das sollte wissen, wer jetzt im Wahlkampf Botschaften der SPD begegnet. Karl Wasmuth ist beratender Ingenieur und Mitbegründer von Gemeingut in Bürgerinnenhand, GIB, www.gemeingut.org. Als Sprecher und Infrastrukturexperte klärt Wasmuth dort seit Jahren zu ÖPP auf. Am 22. Juni erscheint in der Böll-Wieso-Reihe die mit Jana Mattert und Laura Valentukitz-Jute verfasste Studie »Gemeinwohl als Zukunftsaufgabe – öffentliche Infrastrukturen zwischen Daseinsvorsorge und Finanzmärkten«. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leserinnen und Leser die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes und SoundCloud hören und wenn Sie mögen, dort eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über jede Hilfe.